Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Wir reden heute über einen Film, der mit großen Erwartungen verknüpft ins Kino gekommen ist. Ich habe auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis gerne gesagt, das ist der Film, der jetzt das Kino retten muss.
Ja, das sind wirklich hohe Erwartungen.
Aber ja, ich muss jetzt auch dazu sagen, das ist nicht von mir, das habe ich auch irgendwo gelesen in irgendeinem Feuilleton-Artikel. Weil das jetzt nach dem Corona-Lockdown und der Wiedereröffnung der Kinos, zumindest in unseren Breiten, die erste aufwendige, große Blockbuster-Potenzial habende Kinoproduktion ist. Die Rede ist von Tenet, von Christopher Nolan, der neue Nolan-Film. Und ich habe meine Pflicht auch getan. Und war im Kino?
Ja.
Du warst auch im Kino?
Ja, auf deinen Anraten hin.
Brav.
Ja.
Und der Film hat mich im ersten Moment etwas ratlos zurückgelassen. Es ist jetzt nicht leichte Kost. Wobei man sagen muss, die Handlung in sich ist in zwei Sätzen erklärt. Es ist wie in einem James-Bond-Film. Ja. Es gibt einen Guten, es gibt einen Bösen, es gibt eine schöne Frau dazwischen und die Welt muss gerettet werden.
So, ergänzende Prämisse ist, die Erzählung des Films läuft nicht einfach linear.
Genau, und weil sie so einfach gestrickt ist, die Handlung, kann Christopher Nolan eben mit seiner Erzählweise vorwärts, rückwärts, hin und her alle gewohnten Sehgewohnheiten, wie man so an einen Film herangeht, über Bord werfen. Wenn das jetzt noch eine komplexe Handlung hätte, dann wäre alles verloren. Ja. aber
lasst alle Hoffnung fahren.
Das ist auch, da sind wir ja schon beim Titel, Tenet. Ja. Der Name, das Wort Tenet ist ein Palindrom, man kann es vorwärts wie rückwärts lesen, so wie Anna, der Name. Und so spielt eben dieser Film auch mit dem Vorwärts- und dem Rückwärtsspulen der Zeit. Und nachdem ich also diese Schockstarre und diese Ratlosigkeit überwunden hatte, so nach 2-3 Tagen, dachte ich mir, da müssen wir mit den Popcorn-Pilgern nochmal drüber sprechen. Denn wenn wir bei der Frage sind, wie ist der Verlauf der Zeit? Gibt es eine schon bestehende, fertige Zukunft, die auf uns zurückwirkt, die mit uns kommunizieren kann? Dann sind wir mitten in der Frage, was ist dann mit uns? Was ist mit unserem freien Willen? Was ist mit unseren Entscheidungen? Der Film selber wirft dann auch noch in guter cineastischer Tradition das Großvaterparadoxon auf.
Ja, ja.
Aber als Theologen müssen wir ja sagen, diese Frage haben sich schon Denkerinnen und Denker durch die Jahrhunderte immer wieder gestellt. Vor allen Dingen eben in der Frage, was ist denn das Verhältnis dann von Gott zur Zeit und das Verhältnis von Gott zu seiner Schöpfung? Und das ist bis heute eine Streitfrage und ein Diskussionspunkt in der Theologie, weil es eben auch viel sagt über unseren freien Willen, eine Frage, die in dem Film eben auch gestellt wird.
Ja.
Und dann war eben nach dieser Überwindung der von mir schon angesprochenen Schockstarre klar, da ist unser Hebel, da setzen wir jetzt an.
Ja. Ich hatte einen ganz kleinen Vorteil dir gegenüber. Ich hatte dich, der schon mal mir sagen konnte, bevor ich ins Kino ging, zerbrich dir dann vielleicht nicht den Kopf über das Naturwissenschaftliche dabei.
Jetzt muss ich noch dazu sagen, ich war eine Woche vor dir im Kino und ich habe das gemacht, was man nicht machen sollte. Ich habe nicht gespoilert, aber ich habe dich schon gebiased, wie man sagt. Und habe gesagt, wenn du den Film guckst, achte mal auf das und das. Das ist kein feiner Zug von mir, aber ich weiß, dass dir das auch nicht viel ausmacht.
Mir macht das nicht viel aus. Ich weiß nicht, ob das unsere Hörerschaft eigentlich weiß, aber man kann mich nicht negativ spoilern. Ich schaue das ja unter Gesichtspunkten, wie ist die Machart, welche Ebenen kann man da noch sehen. Also dieses einfache Storytelling ist nicht die einzige Ebene des Films, wo ich manchmal den Eindruck habe, die Leute finden, das ist das einzig Wesentliche. Ja, dann ist Film gleich Inhaltsangabe. Würde man das hier aber mal versuchen, sich die Inhaltsangabe durchzulesen, zum Beispiel auf Wikipedia, dann würde man nicht begreifen, wohin der Film will und was er alles sagen möchte. Das ist tatsächlich etwas, interessanterweise, gerade weil es so sehr um Zeit geht, muss man das erleben. Dabei dachte ich an Augustinus, der einmal von der Liebe meinte, es sei wie mit der Zeit. Wenn ich nicht darüber nachdenke, dann verstehe ich es. wenn ich es erklären soll, verstehe ich es nicht mehr. Und so funktioniert ein wenig dieser Film. Und du hattest mich gebiased, wie du sagst, insofern, worauf man achten soll, aber eben auch, zumindest war das ja mein Folgegedanke, worauf man nicht achten soll. Und das ist dann eine, die ja auch vorkommt, eine naturwissenschaftliche Erklärungsebene, die nicht zur Sache tut, würde ich mal sagen.
Ja, ja. Die wird angerissen, ja. Aber die ist auch in dem Film so kurz gehalten, dass klar ist, das spielt da jetzt in dem Film keine Rolle. Darüber sollen wir uns bitte jetzt keinen Kopf zerbrechen.
So ist es. Wie nennt man einen Gegenstand, der für die Handlung Orientierungspunkt ist, aber eigentlich als Wesenheit, als Ding in seiner Beschaffenheit keine Rolle spielt? MacGuffin, ne?
Ja.
Zum Beispiel Pulp Fiction.
Pulp Fiction der haben Koffer. Wir auch darüber gesprochen. Ja.
Richtig. Und dieser Algorithmus, von dem in dem Film die Rede ist, der dann irgendwie dargestellt wird durch so einen würfelförmigen Klumpatsch, wo das so da drin ist, das erfüllt genau diese Funktion. Also den will man dann haben und dann muss man vor und zurück, um den zu bekommen. Das ist aber Nebenspielerei, wie das funktioniert und was da drin steckt und ob das überhaupt geht, dass wenn in der Vorwärtszeit Dinge sich erhitzen, dass sie dann in der Rückwärts sich abkühlen und dann sogar raureif entsteht. Das funktioniert nicht, ist aber wurscht. Und deshalb ist auch Kritik, die möglicherweise an diesem Film aufkommt, vorbei an dem, worum es eigentlich geht. Du hast das gerade angerissen, nämlich unsere große Frage nach, was bedeutet Freiheit und Verantwortung, wenn die Zukunft so fest ist, dass sie auf uns zurückantworten kann. Also wir kommunizieren ja ständig mit der Zukunft, zum Beispiel indem wir planen.
Mhm.
Das ist ja auch
Thema. Oder wie im Film gesprochen, wenn wir etwas im Internet schreiben.
Ja.
Oder eine Kurznachricht tippen. Ja. Das ist alles. Früher hat man macht das heute auch noch, aber das ist das, worüber sich Archäologen noch freuen, wenn man ein Gebäude baut, wird ein Grundstein gelegt mit einer Zeitkapsel drin, mit Münzen und einer Zeitung und so. Das ist ja auch ein Kommunizieren mit der Zukunft.
Es kann sogar noch banaler sein, wenn ich mir ein Vermerk schreibe und das liest dann, mein Gegenwarts-Ich liest eine Nachricht des Vergangenheits-Uwe. So, vergiss nicht, noch Eier zu kaufen. Ich kann aber dem Vergangenheits-Uwe nicht sagen, habe ich erledigt, vielen Dank für die Nachricht. So, in diesem Film geht das. Und das erste Mal kommt die große Verwirrung auf, als der Protagonist, der ja auch nur so heißt, und das hat meines Erachtens auch einen Grund, das erste Mal mit dieser invertierten Materie, in diesem Fall einer Pistolenkugel, in Kontakt kommt. Und er schießt die Kugel nicht ab, er fängt sie ein aus einer Wand, die ein Trümmerstück eines zukünftigen Krieges ist. So, wie geht das alles? Wie gesagt, ist wurscht, tatsächlich. Aber an der Stelle stellt sich bereits das erste Mal die Frage, wenn er sie einfängt, statt sie abzuschießen, hat er dann überhaupt noch die Wahl, sozusagen,
sie
in die andere Richtung noch abzuschießen?
Genau.
Und der interessante Kniff ist dann auch, dass die gerade interessanterweise auch hier die Wissenschaftlerin ihm sagt, das Entscheidende dabei ist, dass es ohne ihn nicht passiert. Also ob er jetzt das in unserem nach vorne gerichteten Denken die freie Entscheidung trifft, ich tue eine Patrone in eine Waffe zum Beispiel und ziehe den Abzug, das ist ja meine Entscheidung, vielleicht tue ich das auch unter Zwang, aber das bin ich, der aktiv handeln muss, was dann Konsequenzen hat, eine Kausalität, sagt sie, die nach vorne gerichtete Kausalität ist eher Wesen unserer Wahrnehmung. Das Entscheidende ist, dass wir bedeutend und wichtig sind, damit Dinge passieren. Und das ist auch Thema des ganzen Filmes meines Erachtens. Also die Verantwortung, die man trägt, zum Beispiel das Pflichtgefühl, das man hat anderen gegenüber, das lässt sich nicht auflösen, nur weil es möglicherweise eine Zukunft gibt, in der ich so und so gehandelt haben werde, ob die jetzt feststeht oder nicht. Es braucht mich trotzdem, der im eigenen Empfinden verantwortungsvoll handelt, damit Dinge sich erfüllen können. Und jetzt wage ich dann den großen Brückenschlag zur systematischen Theologie. Die Theologen und Theologinnen zerbrechen sich eigentlich schon, solange es die systematische Theologie gibt, also seit der christlichen Theologie an sich in der Antike, die Frage, wie Gottes Verhältnis zur Zeit ist.
Das wäre jetzt der Punkt.
Ja.
der Film wirft jetzt natürlich nicht die Frage auf, das heißt natürlich...
Obgleich Gott schon mit ins Spiel kommt.
Ja, auch, sagen wir so, in dem Film wird die Frage nach dem freien Willen und nach der Verantwortung gestellt. Auch nach der Verantwortung im Umgang mit der ganzen Welt.
Also beides ist da, sowohl Verhältnis, Freiheit und Zeit, als auch Gott, aber dieser Zusammenhang, den wir theologisch herstellen, der wird jetzt explizit nicht gemacht. Der ist für uns aber sehr wichtig.
Genau, und wir leisten uns das jetzt und denken jetzt darüber nach, wie ist es denn dann jetzt? Wie ist es, wenn wir sagen, Gott ist Anfang und Ende und hat die Schöpfung und alles in seiner Hand, ist aber nicht von ihr losgelöst, sondern nimmt Anteil an ihr? Also es ist eben nach christlicher Vorstellung nicht in einer zeitlosen Ewigkeit, sondern Gott bindet sich insofern an seine Schöpfung, als dass er Anteil hat und am Anteil des Schicksals der Menschen. Aber wie ist es dann mit dem Verhältnis zur Zeit, wenn Gott Anfang und Ende ist und allwissend ist und omnipotent?
Ja.
Was ist dann mit meinem freien Willen? Was ist mit meinem Handeln, für das ich mich später mal nach unserem Glauben verantworten muss, wenn Gott doch eh alles weiß? Ist unsere Zukunft festgeschrieben, wie in Tenet? Liegt unsere Zukunft eben schon so festgeschrieben, dass sie, wie unsere Gegenwart und Vergangenheit auch, in Gottes Hand steht?
Meines Erachtens ist das eine ähnliche Frage wie bei den Neurowissenschaften, die ja auch die Frage nach der Freiheit stellen und der Verantwortung. Das befreit aber nicht von Verantwortlichkeit, sonst könnten wir zum Beispiel unser Rechtssystem lassen. Das Entscheidende hier bei der Frage der Zeit und der Allwissenheit Gottes ist auch eine Frage von Verantwortung. Können wir dann überhaupt für Sünden verantwortlich gemacht werden, wenn sie sowieso festgeschrieben waren? Man sollte aber theologisch nicht vergessen, dass wir immer schon in der Tradition beides gedacht haben. Sowohl, dass wir als verantwortliche Menschen, die nur nach vorne handeln können, also in eine Richtung, ich muss mich immer selbst reflektieren, ich muss immer Verantwortung für die Schöpfung und die Gebote übernehmen, ich kann rückblickend schauen, ob ich mich von Gott getragen fühlte und dergleichen, aber ich habe nur eine Richtung. War Gott in der Tradition aber auch immer der, außerhalb der Festlegungen von Zeit steht. Beispiel in dem Psalm, in deinem Buch war schon alles verzeichnet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter, hast mich geschaffen vor Anbeginn der Zeit. Das sind solche Erzählungen, die ja sagen, dass das, was mich ausmacht, nicht nur das ist, was diese Lebensspanne bezeichnet, sondern das, was Gott mich im gesamten Schöpfungsakt vor der Zeit, trotz aller Schuld und vor aller Leistung schon immer vorgesehen hat. Und was aus mir werden soll, das erfahre ich an mir selber. Aber Zeit ist ja auch erstmal das, was ich daran empfinde. Und für mich war es nie so ein großes Problem, Gott als das Widersprüchliche in diesem Verhältnis zu sehen, wo sich die Theologie immer versucht hat, auch durchaus mal so Hilfskonstrukte zu bilden. Also Gott beschränkt sich dann selber in seinem Wissen um die Zukunft, um die Freiheit zu garantieren. Ja, habe mich immer gefragt, hat Gott das denn nötig? Also auch antik und augustinisch ist die Darstellung der Zeit als Kreis.
Als Kreis und Gott in der Mitte.
Als Mittelpunkt, der von dem aus zu jedem Punkt der Zeit der Radius sozusagen, wenn man sich das jetzt bildhaft vorstellt, der gleiche ist. Und wenn ich also zurückkehre zu diesem in der Vorstellung, was bin ich, wenn ich sterbe oder wie bin ich, wenn ich sterbe? Ich bin das, was ich war, bevor ich geboren wurde. Das ist auch so ein alter, heute auch gerne von Agnostikern eigentlich benutzter Satz, den ich aber eigentlich ganz schön finde. Wenn ich also diesen Kreis wieder verlasse, dann spielt das wenig eine Rolle, ob ich 20 nach Christus oder 2000 nach Christus das verlasse. Dann ist die Frage nach der Kausalität und der Richtung nach vorne nicht so entscheidend, wie das, was mich in dem ausmacht, was Gott in mir von sich selber nachfragen wollte. Das ist der alte fundamentaltheologische Satz, Gott stellt im Menschen die Frage nach sich selbst. Und damit sind wir dann, wenn wir zurückgucken auf Tenet, eigentlich wieder genau da. Es spielt nicht die Rolle, ob das rückwärts läuft oder vorwärts. So ist unsere Welt und so müssen wir leben und so können wir letztlich auch nur denken. Wichtig ist, dass es mich brauchte, damit dieser Gesamtzusammenhang so ist, wie er sein sollte und wie er vielleicht, um es wieder mit dem Psalm zu sagen, in Gottes Buch steht. Ja, das ist ein Knüppel, aber wenn man sich mit der Zeit und dem, was es eigentlich im Innersten ist, auseinandersetzt, da kommt man wahrscheinlich nicht dran vorbei.
Ja.
Ein Fressen für uns
Theologen. Ja, es ist, und wenn ich jetzt nochmal auf den Film dann zurückkomme oder das in den Bildern des Filmes erklären will, du hast gesagt, dieses Bild von Augustinus, die Zeit als Kreis, dieses Bild wird deshalb gewählt, weil wenn man die Zeit als eine Linie oder einen Strahl aufzeichnet, so wie es, so wie wir es ja normalerweise auch tun, wenn wir Abläufe darstellen, werden die auf einem Strahl, auf einer langen Geraden dargestellt und Gott ist irgendwo drüber, dann liegt in der Natur der Sache, dass Gott dann in diesem Bild gesprochen näher an einem Punkt ist und weiter weg von den äußeren Punkten.
Ja.
Das ist eine Frage von Geometrie. Das
ist auch eine alte Vorstellung, wenn Gott auf dem Berg steht, der eine große Prozession beobachtet.
Genau, und deshalb wählt Augustinus dieses Bild vom Kreis, weil die Mitte von allen Punkten auf dem Kreis gleich weg ist. Wie du sagst, damit kommen wir nicht weit. Weder mit dem einen noch mit dem anderen Bild kommen wir nicht weit, weil Gott dann doch der ist, der in der Schöpfung ist und wirkt und zu jedem einzelnen Wesen und zu jedem einzelnen Menschen eine je spezifische und eigene Beziehung hat.
Ja.
Und um das dann in dem Film zu sagen, ob dieser Mensch dann gerade vorwärts oder rückwärts läuft, so bleibt diese Beziehung, die Gott mit diesem Menschen hat, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht, immer erhalten.
Wenn wir uns die beiden Hauptfiguren des Films angucken, den Sator, der Antagonist, und der Protagonist, dann kann man das, was du gerade gesagt hast, glaube ich, ganz gut, vielleicht sogar am besten verstehen. Denn die sind zwei Gegensätze, so wie sie sich auch zeitlich oft gegensätzlich bewegen. Während der Sator die ganze Welt nur aus sich selbst heraus sieht und so wie die Welt eben auch mit dem Individuum, für das Individuum endet, wenn es stirbt, dann spielt es keine Rolle, was danach noch kommt oder was davor war oder was, denn die weltliche Erfahrung des Individuums endet dann. So sieht Sator das auch. Und wenn er stirbt und seine Welt endet, dann soll sie das auch im Allgemeinen tun. So ist der Protagonist der, der sich aufgibt und seine individuelle Welterfahrung und auch die Gewohnheiten, damit die gesamte Schöpfung, die gesamte Welt und alle individuelle Erfahrung weitergehen kann. Und auf diese Phänotypen, die die beiden ja letztlich sind, der völlig ichbezogene und der völlig weltbezogene, diese Phänotypen sind, glaube ich, das beste Bild dafür, dass es eher darauf ankommt, wie ein Wesen, eine Wesenheit, vielleicht etwas Seelenhaftes in Verbindung zum großen Ganzen steht, als wie kann das der Einzelne verstehen, wie Zeit funktioniert oder wie Freiheit und Schicksal dann sind. Und dann funktioniert das auch vorwärts und rückwärts und in einem Zusammenhang, der verwirrend und eigentlich logisch nicht erklärbar ist.
Jetzt fällt mir am Schluss noch eine Sache auf, die ich erwähnen möchte. Der Titel des Films kommt ja nicht von ungefähr. Ich habe schon gesagt, es ist ein Palindrom und es ist nicht irgendein Palindrom, sondern es ist das Mittelwort eines des sogenannten Sator-Quadrates.
Ja, Sator arepo tenet opera rotas.
Also ein Satz mit einer kryptischen Bedeutung, ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, der vorwärts, rückwärts gelesen oder wenn man die Wörter untereinander schreibt, von oben nach unten, von unten nach oben, immer das Gleiche ergibt. Also natürlich nicht zufällig gewählt, denn das ist die Erzählweise auch des Films, vorwärts wie rückwärts ist es möglich. Und es ist eben dann aber auch kein Zufall, dass der Antagonist mit Namen Sator heißt, das erste Wort in diesem Sator-Quadrat. Der Sämann, wenn man das übersetzen möchte, der in einer christlichen Ausdeutung dieses Sator-Quadrates mit Gott, mit dem Schöpfergott identifiziert wird.
Was der Antagonist ja am Ende auch tut, er identifiziert sich mit Gott, weil er bestimmt, dass die Welt und wie die
wann die Welt zu Ende geht. Also viele, viele große Gedankenbögen und viele, viele kleine interessante Details.
Auch bei uns wahrscheinlich die schwierigste Folge bisher.
Wir haben dafür jetzt nur natürlich in unseren Möglichkeiten immer nur die Zeit, das punktuell anzureißen. Ich hoffe, es hat trotzdem Unterhaltung und Erkenntnisgewinn gebracht bei unseren Hörerinnen und Hörern. Wenn das nicht der Fall ist, sagt es uns. Dann machen wir nochmal eine neue Folge. Nee, rückwärts vielleicht.
Genau. Und oder unser großartiger Technikmann Christian, Grüße, der macht einfach noch eine Folge hier raus und lässt sie rückwärts abspielen.
Genau.
Ja.
Und dann kann man zu Hause gucken, wie man damit umgeht.
Im Zweifel nochmal den Film sehen, der hat's verdient.
Bis dahin, bis zum nächsten Mal, alles Gute.